mit dem Thema Priesterdienst waren wir ja fertig. Da sind wir durch. Obwohl ich den Eindruck hatte, beim Priesterdienst eine Predigt, ein Thema hat man doch irgendwo gefehlt. Aber ich kam nicht drauf, was mir noch gefehlt hat. Aber irgendwo so rein gefühlsmäßig war da noch etwas. Und so habe ich überlegt, Herr, was predige ich denn heute? Und ich hatte irgendwo so auf dem Herzen was ganz Einfaches. Mal was zum Chillen. Ja, nichts Kompliziertes. Und ja, es kam lange Zeit nichts. Dann hat der Herr Gnade geschenkt und dann kam wieder ein Wort. Ja, innerhalb von Minuten. Ja, zack, 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 zack. Und war wieder da. Und danke, Herr. Möchte etwas lesen aus Johannes, Kapitel 16. Johannes, Evangelium. Und ihr kriegt den Zettel wieder. Ja, den könnt ihr dann wieder mitnehmen. Und dann selber zu Hause nochmal nachlesen. Johannes, Kapitel 11. Da geht es um den Tod und die Auferweckung des Lazarus. Kennen wir alle. Und daraus möchte ich eigentlich nur einen einzigen Vers nehmen. Und zwar Johannes 11, Vers 16. Und da sprach Thomas, der auch Zwilling genannt ist, zu den Mitjüngern, lasst auch uns gehen, dass wir mit ihm sterben. Also Jesus sagt, ich gehe jetzt zu Lazarus. Und macht es da. Und alle sagen, wow, bleib mal. Und der Thomas war der Ungläubige, ne?
Ja.
Der ungläubige Thomas. Ich weiß nicht, wie man da auf diesen Unglauben kommt. Thomas war der Einzige, der sagt, Jesus, wir gehen. Jesus, wir gehen. Und das ist die Überschrift, die ich heute habe. Ich möchte euch nämlich etwas Interessantes zeigen. Lasst uns mit Jesus gehen. Und wenn es so sein sollte wie bei Thomas, dann sterben wir mit ihm. Wenn es sein muss, aber wir gehen mit Jesus, oder? Wir gehen mit Jesus. Wenn es sein muss, sterben wir. Sagt auch der Paulus, lebe ich, so lebe ich, sterbe ich, so sterbe ich, ist völlig egal, ob ich lebe oder sterbe, ich gehöre dem Herrn. Das war auch so diese Einstellung des Thomas, der als Einziger gesagt hat, hey, wir gehen mit. Und wenn sein muss, sterben wir. Egal. Und ich denke, dieses Herz brauchen wir. Lasst uns mit Jesus gehen. Und ihr kennt mich ja, ja, ich bin absolut kein Abenteurer. Und dann sagt Jesus, Guatemala, Bosnien, Kenia. Ich bin schon wieder an meiner nächsten Kenia-Reise dran. Ja, und ich weiß gar nicht, was ich dort wirklich soll und wie ich das finanziere, keine Ahnung. Mir tut auch die Maria leid, die mitfährt, weil ich möchte mehrmals predigen, aber jetzt bin ich schon auf der Suche nach einem zweiten Übersetzer. Ich finde gar keinen. aber ich hätte auch noch gerne, so denke ich mir, Gott hat auch irgendwo eine Tür nach Ruanda aufgemacht. Ja, da würde ich auch noch gern hin. Lasst uns mit Jesus gehen. Und mich alleine in ein Auto setzen und 1400 Kilometer nach Bosnien fahren. Das ist so ungefähr das Gleiche, was der Thomas hier gesagt hat. Jesus, ich gehe mit und wenn ich sterbe. Über vier Länder fahren, ja, 1400 Kilometer weit mit einem Auto, das kurz vorm Zusammenbrechen ist. Ich kann keine Sprachen, nicht mal Englisch. Das ist, das ist wie sterben. Ja, Bosnien fahren ist für mich eine Weltreise. Alleine auf Salzburg, 4 Stunden nach Salzburg fahren, ist eine Weltreise. Ja, und da fahre ich über, was weiß ich, und Kenia. Und das war ja dann sowieso. Das letzte Mal bin ich ja mit der Maria. Ja, die hat mich am Händchen genommen, hat gesagt, komm Franz, ich mach das, ich kenne das, komm einfach mit. Mama Maria wird's richten für dich, ne? Aber zurück bin ich ja alleine. Ja. Und ich bin ja nicht nach Österreich zurück, ich bin ja dann über Zürich wieder weitergeflogen, München auf Sarajevo und dann von Sarajevo über Wien wieder nach Zürich. 26 Stunden unterwegs vom Hotel in Kenia bis zum Haus in Bosnien. Alleine. Da fühle ich mich wieder Thomas. Okay, ich gehe mit, aber wenn ich sterbe, dann sterbe ich. Ich weiß nicht, wo ich wirklich ankomme. Meine Tickets sagen, es geht in Mombasa los und endet in Sarajevo. Aber wo ich wirklich rauskomme, keine Ahnung. Ich weiß es nicht. Aber es ist alles gut gegangen, der Herr war mit mir. Aber der Thomas, der hatte dieses Herz. Herr, egal wo du hingehst, und egal, was es kostet, ich gehe mit. Amen? Das sollte unsere Einstellung sein. Ja? Herr, überall wo du gehst, ich gehe mit. Ich bin dabei. Und wenn es mich das Leben kostet, dann kostet es mich das Leben. Wisst ihr, und da fängt das Abenteuer an. Ja? Und wenn jemand als Christ, als Jünger Jesu in der Gemeinde sitzt und sich langweilt, und nur noch rumhängt und gähnt und sich fragt, was er eigentlich dort soll, dann hat er dieses Herz noch nicht. Weil eines ist klar, wenn du diese Einstellung hast, Herr, geh voran, ich folge dir, egal was es mich kostet, dann wird's abenteuerlich. Und du weißt nicht, was Jesus mit dir tut. Wenn ich bei meiner Bekehrung gewusst hätte, was ich alleine die letzten 10 Jahre getan habe. Ich wäre schreiend davongelaufen. Ich bin doch nicht verrückt. Ich stelle mich doch nicht vor, was weiß ich, bis zu 150 Leute und predige. Hey, Leute mit drei, eine Versammlung von 3 Leuten ist eine Massenversammlung für mich. Da stelle ich mich ins Eck und lasse die anderen 3. Ja, und redet mich bloß nicht an. Ja. Und dann fliege ich da durch die Weltgeschichte und fahre mit dem Auto quer durch Europa. Ja. Da, wenn wir diese Herzenshaltung eines Thomas haben, lass uns mit Jesus gehen. Dann wird's interessant. Dann wird's echt interessant. Ja. Und dann kommst du an Orte, da wärst du nie drauf gekommen, dass du da hingehst. Ja. Dass ich nach Kenia fahre, bis zu dem Zeitpunkt, wo Gott es gesagt hat, geh nach Kenia, weil da hatte gar keinen Gedanken daran. Ja. Aber mit dieser Herzenshaltung, Herr, überall, wo du mich haben willst. Und dann wird es interessant. Und dann beginnen die Abenteuer. Ja. Und dann kannst du solche Rundbriefe schreiben wie ich. Snavi hat mich auf den Berg geführt und Mitternacht stand ich da irgendwo auf 1000 Meter hoch, ja, in der Wiese. Und das Snavi sagt, du bist am Ziel. Hä? Hier? Okay, und die Straße ist auch noch eine Sackgasse, also fahren wir wieder runter. Ja? Müssen wir heute halt anders schauen, dass wir irgendwie ins Ziel kommen. Das Navi jedenfalls hat seinen Dienst getan. Das hat gesagt, ich will nicht mehr. Ich habe dich hingebracht und jetzt schau selber, wie du weiterkommst. So, und ohne Straßenkarte, aber in Bosnien kenne ich mich hier schon ein bisschen aus. Da gibt es nur 3 Hauptstraßen. Wenn du eine von den 3 findest, kommst du überall hin. Gut, wollen wir uns mal die erste Geschichte anschauen, was passiert, wenn wir mit Jesus gehen. Und die steht in Johannes Kapitel 4. Und ich möchte wieder nur einen Vers hier rausnehmen. Johannes 4, 9. Ganz bekannt, 4,9, die samaritanische Frau spricht nun zu ihm, also zu Jesus, wie bittest du, der du in Jude bist, von mir zu trinken, die ich eine samaritanische Frau bin. Also das müssen wir uns mal Folgendes vorstellen. Die Geografie Israels zur Zeit Jesu war dreigeteilt. Oben war Galiläa, dann war Samaria, dann war Judäa. Und die Samaritaner waren ein Mischvolk. Dass irgendein König, Babylonien oder Assyrien, ich weiß es nicht, hatte die dort angesiedelt und hat ihnen verordnet, ihr müsst den Gott Israels annehmen. Also gab es eine Bekehrungswelle, eine Zwangsbekehrung in Samaria. Aber diese Samaritaner wurden von den Juden nie anerkannt. Und so, wenn sie von Galiläa nach Judäa gegangen sind, die Juden sind sie immer über den Jordan außenrum. sind nicht durch Samaria gegangen. Weil mit denen reden wir nicht. Und diese Frau sagt das hier. Ja, Vers 9. Die samaritanische Frau spricht und sagt, wie bittest du dir, du ein Jude bist, von mir zu trinken, die ich eine samaritanische Frau bin, denn die Juden verkehren nicht mit den Samaritanern. So, wenn du mit Jesus gehst, kann es sein, dass du an Orte geführt wirst, wo du gar nicht hin willst, dass du zu Menschen geführt wirst, mit denen du gar nichts zu tun haben willst. Einfach nur, weil dort Menschen sind, die Rettung brauchen. Weil dort Menschen sind, die Gott liebt. Weil dort Menschen sind, die vielleicht ein offenes Herz für Gott haben, was nach außen hin aber noch gar nicht sichtbar ist. Weil diese Frau, wenn wir weiterlesen, sagt, naja, wie ist denn das jetzt mit der Anbetung? Wir beten da oben an, ihr betet in Jerusalem an, was ist denn jetzt wirklich die Wahrheit? Sie wollte die Wahrheit wissen. Ja, eine Frau, von der man äußerlich sagen würde, naja, die hat es mit der Wahrheit nicht so genau. Und ihr Lebensstil ist auch nicht wirklich so, dass man sagt, naja, die ist gut drauf. Mit der möchte ich Gemeinschaft haben. Und alles zusammen haben wir es hier mit jemandem zu tun, dem man eigentlich gern aus dem Weg geht. Es kann aber sein, dass wenn du sagst, Jesus, hier bin ich, sende mich, ich gehe überall, wo du mich hinführst, dass du genau an solche Orte und zu solchen Menschen kommst, wo du sagst, hey, was tue ich denn hier? Da will ich aber nicht hin. Und dann bist du dort. Und was dort dann passiert, ist ja Erweckung, oder? Diese Frau rennt in die Stadt und sagt, hey, kommt mal, holt das ganze Dorf zu Jesus, das ganze Dorf bekehrt sich, Erweckung geschieht dort, 3 Tage bleibt da. Ja, und ich, ja, wie soll ich sagen, das ist doch toll, oder? Und eigentlich, lass uns schnell auf den Markt gehen, ein bisschen Obst kaufen, zu viel reden mit den Typen, wollen wir sowieso nicht, sind eh alles Gauner, ja, und was weiß ich, kaufen wir uns ein bisschen was, ziehen uns dann Mittagessen rein und dann schauen wir, dass wir hier wegkommen, so schnell es geht. 3 Tage sind sie geblieben. Dieses Herz eines Thomas. Wir gehen mit Jesus. Und wenn es sein muss, nach Samaria. Und wenn es sein muss, reden wir dort Leute an, die wir nie anreden würden. Denen wir vielleicht aus dem Weg gehen würden. Ja. Aber mit Jesus wird es interessant. Und er spricht die eine Frau an und sagt, hast du nicht was zum Trinken? Und diese Bitte nach einem Glas Wasser löst eine Erweckung aus. Mit Heilungen, mit Zeichen, mit Wundern, mit neutestamentlich gesagt, ja, Wiedergeburten und Geistestaufen und Wassertaufen und wow! Bei Jesus war das zwar so noch nicht, aber wenn wir das neutestamentlich übertragen, dann haben wir das, oder? Wow! Das ist doch das, was wir erleben wollen, oder? Da müssen wir mit Jesus gehen. Ja, Herr, sag mir, was ich tun soll. Ja, wo soll ich meinen Urlaub verbringen? Wo soll ich mit dem verlängerten Wochenende hin? Und zwar nicht, dass ich gesegnet bin, sondern dass ich ein Segen für jemand bin. Herr, sag es mir, was soll ich tun? Und du wirst dich wundern, wenn du ein offenes Herz hast und bereit bist, überall hinzugehen. Dann wird er dir sagen, wo du hin sollst. Und dann kann es sein, dass du in einem Dorf in Samaria landest. Ja, bei irgendeiner Frau, die in der Mittagshitze zum Brunnen geht, damit sie niemandem begegnet. Damit niemand sie blöd anredet, damit niemand sie blöd anschaut. Damit sie ihre Ruhe hat. Ja, das kann da passieren. Und dann kann es sein, dass du Erweckung erlebst. Ja, und dann wird's abenteuerlich, oder? Wow! 2. Geschichte. Markus Kapitel 4, und ich nehme da auch wieder nur ein paar einzelne Verse raus. Ich habe drüber geschrieben, auf die andere Seite des Sees. Es geht bei Markus Kapitel 4, Vers 35 los und geht bis Markus Kapitel 5, Vers 21. Das könnt ihr alles durchlesen zu Hause, aber ich denke, ihr kennt die Geschichte. Ich hole einzelne Verse raus. Ich fange mit Vers 35 an, Markus 4, 35 bis 38. Und an jenem Tag sagte er zu ihnen, also Jesus zu seinen Jüngern, als es Abend geworden war, lasst uns zum jenseitigen Ufer übersetzen. Und sie entließen die Volksmenge und nehmen ihn im Boot mit, wie er war. Und andere Boote waren bei ihm. Und es erhebt sich ein heftiger Sturmwind und die Wellen schlugen in das Boot, sodass das Boot sich schon füllte. Ja. Und er war hinten im Boot und schlief auf dem Kopfkissen und sie wecken ihn auf und sprechen zum Lehrer, kümmert es dich nicht, dass wir umkommen? Und er wachte auf, bedrohte den Wind und sprach zu dem See, schweig und verstumme. Aus. Interessant, oder? Jesus sagt, wir fahren mal auf die andere Seite in der Nacht. Vorher war noch Riesen-Action. Ab ins Boot, wir fahren rüber, so, und jetzt fahren wir dann in der Nacht in so einer Nussschale über den See. Und dann kommt ein heftiger Wind auf und schaukelt und das Wasser kommt ins Boot und das waren ja noch Seeleute, ne? Die wussten ja, wie man sich da benimmt, aber die kriegten jetzt auch schon die Krise. Und Jesus schläft in aller Ruhe. Ich würde mal sagen, der war in der Ruhe Gottes, oder? Ist doch so, oder?
Ja.
Jesus war in der Ruhe Gottes.
Ja.
Der Auftrag war, lasst uns ans andere Ufer fahren. Da gehen wir doch mittendrin nicht unter. Da kommen wir an. So, und dann kommen sie darüber. Und dann lese ich Kapitel 5, 1 bis 6. Und sie kamen an das jenseitige Ufer des Sees in das Land der Gerasener. Und als er aus dem Boot gestiegen war, begegnete ihm sogleich von den Grüften ein Mensch mit einem unreinen Geist, der seine Wohnung in den Grabstätten hatte, und selbst mit Ketten konnte ihn keiner mehr binden. Da er oft mit Fußfesseln und mit Ketten gebunden worden war und die Ketten von ihm in Stücke zerrissen und die Fußfesseln zerrieben worden waren und niemand konnte ihn bändigen. Und alle Zeit, Nacht und Tag war er in den Grabstätten und auf den Bergen und schrie und zerschlug sich mit Steinen. Und als er Jesus von weitem sah, lief er und warf sich vor ihm nieder. Und er schrie mit lauter Stimme und sagte, was habe ich mit dir zu schaffen, Jesus, Sohn Gottes des Höchsten. Das ist eine Geschichte. Hier war ein Mensch, der schlief am Friedhof. Ich habe mir einen gekannt, oder nicht gekannt, ich habe seine Wohnung nur gesehen. Vor meiner Bekehrung war ich auch so mit wilden Leuten zusammen. Und da war ich in Wien. Da war ich in einer Wohngemeinschaft. Ja. Und da war ein Zimmer von einem Mitglied dieser Wohngemeinschaft. Der war Satanist und der hatte ein Zimmer, das war vollkommen schwarz ausgemalt. Von der ganze Raum. Völlig schwarz. Und in der Mitte des Raumes am Fußboden stand ein Sarg. Und darin hat er geschlafen, das war sein Bett. Das war alles, was da drinnen war. Und von den vier Ecken, unten von den vier Ecken des Zimmers, gingen die Ecken entlang hoch. Und dann so quer rüber in die Mitte des Raumes über den Sarg vier Blitze, so rote Blitze. Die trafen sich genau über dem Sarg, trafen sich diese vier Pfeile. Ich sah den Raum und dachte, oh, oh, oh. Es gibt wilde Sachen auf dieser Welt. Wirklich wilde Sachen. Ja. Oder ich kannte einen, der hatte epileptische Anfälle. Und sie haben mir erzählt, immer wenn er epileptische Anfälle hat, kriegt er eine Kraft. So für eine halbe, dreiviertel Stunde hat er eine Kraft. Kein Mensch kann den halten. Schaffen sie nicht. Ja. Aber es hält ungefähr eine halbe Stunde, dann ist sie wieder weg. Und ich habe einmal erlebt, wie dieser Mann einen epileptischen Anfall hatte, und das war ein Geist. Ich habe diesen Geist gespürt, bevor er den Anfall hatte. Habe ich gemerkt, die ganze Atmosphäre hat sich plötzlich verändert. Ja. Hier kommt der Gerasener. Er schläft auf dem Friedhof. Mit Ketten haben sie ihn gebunden und die hat er zerrissen. Da kann man sich vorstellen. Und Jesus fragt ihn ja, wie ist denn dein Name? Und er sagt, Legion, wir sind viele. Und eine römische Legion hatte 6000 Soldaten. Ja, dass für 6000 Dämonen so eine Eisenkette kein Problem ist, ist uns, glaube ich, klar, oder? Da müssen wir nicht diskutieren. Dass den niemand halten kann. Und dass der sich geprügelt hat. Etwas, was der Teufel sehr gerne tut bei Leuten, ist, dass sie sich selber verletzen. Habe ich öfters schon erlebt. Ja. Wenn du anfängst, für Leute, die gebunden sind, zu beten, die fangen plötzlich an, sich selber zu würgen oder sich selber zu beißen und was weiß ich. Wilde Dinge. Dämonen. Aber die Geschichte geht ja weiter, wir kennen das, ich spare mir das alles, aber im 15. Vers und sie kommen zu Jesus und sehen den Besessenen, der die Legion gehabt hatte, begleitet und vernünftig sitzen und sie fürchteten sich. Jesus hat hier einen Befreiungsdienst und der dauerte nicht lange. Das ist ja das, was ich mir wünsche, wofür ich bete und von dem ich auch überzeugt bin, dass wir das erleben werden. Befreiungsdienste innerhalb von Sekunden. Ja, ich kann mich an Befreiungsdienste erinnern, da haben wir tagelang gebetet und gefastet oder wochenlang sogar. Ja, und wir werden Befreiungsdienste erleben in Zukunft, die dauern Sekunden. Im Namen Jesu, raus hier! Und fort ist er. Und dann kriegen die Juden natürlich die Krise. Was ja logisch ist. Hier kommt Jesus im Namen Gottes, erfüllt vom Heiligen Geist. Und diese Juden dort hatten eine Schweineherde gezüchtet. Damit kann man Geschäfte mit den Römern machen. Selber haben sie es ja nicht gegessen, waren ja unrein. Aber wenn es ums Business geht, und jetzt haben sie die ganze Herde noch verloren, die sind alle weg. Und dann kriegen sie mit, Jesus hat diesen Gerasener befreit. Ohne Waffengewalt, ohne irgendwas. Einfach nur gesprochen. Und die kriegten einfach die Krise. Sie wurden mit der Gegenwart und Heiligkeit und Herrlichkeit Gottes konfrontiert. In ihrer Sünde, in der sie waren. Ja. Und so kriegen sie die Krise, der Gerasener ist frei und dann haben sie ja zu Jesus gesagt, komm, verlass uns. Und im Vers 21 steht es ja, und als Jesus in dem Boot wieder an das jenseitige Ufer hinübergefahren war, versammelte sich eine große Volksmenge zu ihm und er war am See. Die Geschichte, mal kurz zusammengefasst, lasst uns mit Jesus gehen. Jesus sagt, komm, ab ins Boot in der Nacht, wir fahren auf die andere Seite des Sees. Und dann kommt ein Riesensturm. Und Jesus schläft. Ja, in dieser Ruhe sollten wir eigentlich auch sein, oder? Sterben wir dem Herrn. Leben wir, so leben wir dem Herrn, ist doch egal. Aber in dieser Ruhe haben die Jünger eben noch nicht gelebt. Die wollten noch leben. Und dann steht Jesus auf, beruhigt den Sturm und dann kamen sie an und dann hat er nur einer einzigen Person gedient. Er hat nur den Gerasener von 6000 Dämonen befreit, hat ihm neues Leben gegeben, hat ihn nach Hause zu seiner Familie geschickt, ist wieder ins Boot reingegangen und ist wieder nach Hause gefahren. Wegen einer Person. Ich würde mir so sagen, Jesus hat wegen einer Person sein ganzes Missionsteam in Lebensgefahr gebracht. Jesus hat wegen einer Person die ganze Gemeinde in Lebensgefahr gebracht. Jesus hat wegen einer Person die ganze Gemeinde in Aufregung gesetzt, in Action, unter Stress. Alle sind im Kreis gelaufen. Wegen einer Person. Halleluja, ja. Hey, stellt euch mal vor. Ja, Jesus schickt uns irgendwo als ganze Gemeinde hin und sagt, hier macht mir einen Dienst wegen einer Person. Dann machen wir diesen Dienst, dann gehen wir wieder nach Hause und oh, was ist nie jetzt alles gelaufen? Es ist ja oft so, dass ich die Gefahr, in der ich bin, meistens erst hinterher merke. Ich bin ja nicht der Schnellste, das wisst ihr ja. Ne? Die Dinge so an mich rankommen, dann bin ich erstmal völlig aus dem Häuschen. Oh, was ist denn hier los? Und ja, dann gehen wir da irgendwo durch, weil ich bin ja auch flexibel. Irgendwie schmuggeln wir uns da durch. Und wenn ich dann hinterher irgendwann mal Zeit habe und mal drüber nachdenke, was ist denn hier eigentlich gelaufen, dann kriege ich erst die Krise. Was habe ich gemacht? Bist du verrückt, Franz? Ja. Wenn ich dann so meine Rundbriefe schreibe und mir das alles wieder, ich schreibe ja kein Tagebuch und nichts. Ich schreibe meine Rundbriefe ja einfach aus dem Gedächtnis, gehe ich nochmal die ganze Reise durch, ja, von Anfang bis zum Schluss und versuche die wichtigsten Dinge, die mich bewegt haben, aufzuschreiben und denke mir, was machst du, Franz? Geht's dir noch? Lasst uns mit Jesus gehen. Und Jesus hat überhaupt kein Problem, unter seinen Jüngern, sage ich mal, ein Chaos anzurichten, weil er will, dass sein Team, seine Gemeinde, sein Leib ein Segen ist für andere. Hier ging es nicht darum, dass seine Jünger gesegnet wurden auf dieser Reise, sondern hier ging es darum, dass seine Jünger ein Segen sind für andere. Und ihr Job bestand darin, Jesus auf die andere Seite zu bringen. Damit Jesus dort seinen Dienst tun kann. Und wir tun eigentlich nichts anderes, oder? Ich gehe jetzt im Juni wieder nach Kenia und möchte dort auch predigen, habe mir das vorgenommen. Diesmal möchte ich wirklich. Und aber es geht nicht darum, dass ich mich nach Kenia bringe. Sondern es geht darum, dass ich Jesus mitbringe, damit Jesus durch mich wirken kann an den Menschen in Kenia. Amen. Amen. Und damit Jesus das tun kann dort. Und wenn es nur eine einzige Person ist, die er rettet durch mich. Ja. Wir wissen ja nicht mehr, was diese Person hinterher getan hat. Ja. Wir haben keine Aufzeichnungen. 10
Städte hat sich mobilisiert.
Ja, genau, da steht irgendwas. Dass er durch die 10 Städte ist er gezogen, genau. Und hat Zeugnis gegeben, ja. Stimmt, hast recht. Ja, also, das ist schon. Aber es gibt noch eine zweite Geschichte. Da geht es auch auf die andere Seite des Sees. Und die lesen wir in Matthäus Kapitel 14. Matthäus Kapitel 14 geht von Vers 22 bis Vers 36. Und ich nehme auch wieder nur einzelne Verse raus. Ich fange mit Vers 22 an und hier steht, und sogleich nötigte er die Jünger in das Boot zu steigen und ihm an das jenseitige Ufer vorauszufahren, bis er die Volksmenge entlassen habe. Also Jesus sagt zu seinen Jüngern, jetzt steigt ins Boot und fahrt auf die andere Seite, ich komme nach. Matthäus 14, Vers 22. Also er nötigte die Jünger, hat sie nicht gebeten, könntet ihr bitte mal so nett sein und mal einsteigen und darüber fahren. Er hat gesagt, rein mit euch und jetzt fahrt darüber. Ich will euch auf der anderen Seite haben. Und ich bleibe hier. Ich muss die Volksmenge noch entlassen. Aber ihr schaut, dass ihr rüberkommt. Er nötigte die Jünger. Und dann Vers 24. Das Boot aber war schon mitten auf dem See und litt Not von den Wellen, denn der Wind war ihnen entgegen. Sie hatten Gegenwind. Sie wollten auf die andere Seite, aber sie hatten Gegenwind. Es lief nicht gut. Und dann kommt der Jesus über den See. Die ganze Geschichte spare ich mir jetzt. Aber Vers 30. Als er aber den starken Wind sah, fürchtete er sich. Also das war der Petrus. Petrus ging ja aufs Wasser. Und der sinkende Petrus, der wird ja so oft verwendet, ja. Über den wird ja so oft gepredigt. Der sinkende Petrus auch in den Kinderstunden. Aber eigentlich müsste man sagen, er war der Einzige, der bereit war, das Boot zu verlassen. Ja. Er hat gesagt, Jesus, wenn du es bist, dann sagt, dass ich kommen soll. Weil er wusste, wenn Jesus sagt, komm, dann funktioniert's. Amen. Nur wenn Jesus sagt, komm, kann das Wasser dich tragen. Probier's nicht selber. Ja, probier's nicht selber. Das funktioniert nicht. So, aber wieder der Petrus, er sah nicht auf die Wellen, er sah auf den Wind. Da hat's geblasen, da war ein Sturm. Und er kriegte die Krise. Also die wurden wieder mal ordentlich geschaukelt. Und Jesus war gar nicht da. War nicht im Boot. Und in Vers 32 steht dann, und als sie in das Boot gestiegen waren, also Jesus und Petrus, legte sich der Wind. Wenn du mit Jesus bist und in dieser Gemeinschaft mit ihm lebst, dann können zwar Winde kommen, aber sie können dann nicht wirklich was tun. Du kannst Gegenwind haben, aber du kommst trotzdem ans Ziel, wenn du das tust, was Jesus sagt. Jesus hat gesagt, fahr ans andere Ufer. Ihr wisst ja, dass ich Israel fahren wollte, voriges Jahr, September glaube ich. Habe ich alles geplant, es lief auch irgendwo so nicht schlecht und trotzdem merkte ich, Jesus ist nicht da drinnen. Und irgendwann in einer Gebetszeit habe ich aufgegeben. Und in dem Moment, wo ich aufgegeben habe, kam Kenia ins Spiel. Und Kenia, das lief dann wie am Schnürchen. Ja. Und da habe ich ja dann das erste Mal auch so einen Missionsvortrag gehalten. War ja auch nochmal interessant. Ja, hier haben wir das zweite Mal. Also Jesus sagt wieder, fahrt über den See. Das hatten wir schon zuerst. Zuerst war Jesus im Boot und schlief. Diesmal ist er gar nicht mitgefahren. Hat die Jünger alleine geschickt, kam aber zu ihnen, als sie in der Krise waren. Und als er ins Boot stieg, legte sich wieder der Wind. Also wir müssen immer schauen, lass uns mit Jesus gehen. Wenn du im Willen Gottes bist, bist du geschützt. Ja? Und dann ist es völlig egal, an welchem Ort du bist. Du kannst in der schlimmsten Stadt dieser Welt sein, wenn Jesus sagt, geh hin, ist das für dich das sicherste Ort, an dem du sein kannst. Ja? Ist das sicherste Ort. Ich habe zwei Bücher gelesen. Das eine Buch hieß, ich schwör's bei diesem Kreuz, ich töte euch. Und das andere Buch war, ich glaube, die ummauerte Stadt oder so ähnlich, in Hongkong oder wo das ist. Und das eine war ein amerikanischer Missionar, der zu irgendeinem Kannibalenstamm in Lateinamerika ging, dreimal da im Dschungel am Tod vorbeiging, ja, und trotzdem immer wieder zurückging zu denen. Und das andere zwei Frauen, die in dieser ummauerten Stadt sind, da drinnen gab es keine Polizei und nichts mehr. Das war ein Stadtviertel, das war so gottlos und so ungesetzlich und so wild, dass die Behörden einfach hergegangen sind und haben da eine Mauer rundum gebaut. Und da drinnen konnten die Leute tun, was sie wollten. Da herrschte die Mafia. Und zwei Frauen hatten den Ruf, da geht ihr hin. Und da haben sie eine Jugendarbeit begonnen und Gemeinde gegründet und haben sich mit den Mafia-Bossen angelegt. Die hatten eines Tages ein Treffen mit der Mafia, mit dem Chef von der Mafia, wo es darum ging, ihr macht eine tolle Arbeit mit den Jugendlichen, von den Drogen weg und so, ist echt toll. Aber jetzt war die Frage, wem gehören diese Jugendlichen dann, wenn sie wieder gut drauf sind? Und die zwei Frauen haben gesagt, wenn Jesus sie frei macht, gehören sie uns. Der Mafia-Boss hat gesagt, wenn ihr Leben in Ordnung ist und sie wieder halbwegs in einem guten Zustand sind, dann will ich sie wieder haben. Die zwei Frauen haben gewonnen. Ich habe die zwei Bücher gelesen und gesagt, Herr, du kannst vieles mit mir tun, aber das nicht. Das war vor 25 Jahren. Aber das waren wirklich zwei Bücher. Bei allen anderen habe ich gesagt, wow, toll. Aber bei den zwei Büchern habe ich gesagt, ja, nein. Kein
Kannibale.
Nein. Aber heute sage ich auch, lass uns mit Jesus gehen. Das sicherste Ort ist da, wo Jesus dich haben will. Das sicherste Ort. Amen. Und wenn es dein Boot schaukelt und wenn du Gegenwind hast und wenn das Wasser ins Boot kommt und so weiter, egal. Und hier in Matthäus 14 passiert was anderes, Vers 36. Naja, fangen wir bei 34 an. Und als sie hinübergefahren waren, kamen sie an Land in Genezareth. Und als die Männer jenes Ortes ihn erkannten, schickten sie Boten in jene ganze Umgebung und brachten alle Leidenden zu ihm und sie baten ihn, dass sie nur die Quaste seines Gewandes anrühren durften und alle, die ihn anrührten, wurden völlig geheilt. Zweimal fast die gleiche identische Geschichte. Er schickt seine Jünger über den See. Einmal wurde nur eine einzige Person von Legion befreit und dann wurde er von den Leuten jener Gegend wieder nach Hause geschickt. Dieses Mal wieder über den See und sie hören, Jesus ist da und sie aus der ganzen Gegend bringen sie die Kranken und die wurden alle geheilt. Eigentlich müsste man sagen, nach 3 Jahren des Dienstes Jesu dürfte es in ganz Israel gar keinen Kranken mehr gegeben haben. Echt? Stell dir mal vor, wir heilen alle Kranken in Feldkirch innerhalb einer Woche. Hey, dann haben wir eine Klage am Hals, gell?
Ja, da gibt es ein paar Arbeitslose.
Dann das Krankenhaus verklagt uns, die Krankenhausbetriebsgesellschaft, ja. Weil die Ärzte sitzen im Pausenraum und verdrängen ihren ganzen Lohn an der Kaffeedecke, ja, mit Kaffee und Kuchen, ja, weil sie nichts zu tun haben und so weiter und so fort. Aber lasst uns mit Jesus gehen, wir wissen nie, was passiert. Es kann eine Frau sein und da kommt Erweckung in ein Dorf, an einem Ort, wo du freiwillig nie hingehen würdest. Es kann sein, dass du über einen See fahren musst und kurz am Untergehen bist und erlebst einen Befreiungsdienst, der gewaltig ist, aber mehr passiert nicht, eine Person. Und dann verschickt man dich. Das andere Mal fährst du wieder über den See, kommst wieder Gegenwind und als du dann endlich dort ankommst, wo du hinkommen sollst, werden die Kranken in Massen geheilt, ja, du musst gar nichts tun, das passiert einfach. Sie rührten ihn nur an und der hat gar nicht gebetet, der hat gar nicht die Hände aufgelegt. Das passiert einfach. Und zum Schluss, Apostelgeschichte 10, 1 bis 48. Wir werden das Ganze natürlich nicht lesen. Ich hole da wieder ein paar Sachen raus. Das ist die Geschichte von Petrus, wo er zu den Heiden geht. Ja. Also Petrus hat die Tür zu den Heiden aufgemacht, durch die der Paulus dann gegangen ist. Nur damit wir den Zusammenhang mehr haben. Ja. Vers 5. Und da spricht ihm ein Engel Gottes. Und dieser Engel Gottes sagt zu Cornelius, und jetzt sende Männer nach Joppe und lass Simon holen, der den Beinamen Petrus hat. Ein heidnischer, römischer Hauptmann soll einen Juden ins Haus holen lassen. Das geht gar nicht. Juden dürfen das Haus eines Heiden nicht betreten. Wir Heiden sind für die Juden unreine Hunde. Da gibt es keine Gemeinschaft. Und jetzt kommt dieser Engel Gottes zum Cornelius und sagt, da, schick zu Petrus und lass den holen. In der Zwischenzeit musste natürlich Gott auch bei Petrus was tun. Und da nehme ich auch nur einen Vers, und zwar den Vers 19. Während aber Petrus über die Erscheinung nachsann, sprach der Geist zu ihm, siehe, 3 Männer suchen dich, steh aber auf, geh hinab und zieh mit ihnen, ohne irgend zu zweifeln, weil ich sie gesandt habe. Ja. Und später steht ja dann Apostelgeschichte 11, wo sie dann draufkommen, weil er sich verantworten muss in Jerusalem, Gott hat seinen Geist auch den Heiden gegeben, wie es bei den Propheten im Alten Testament verheißen war. Und wenn Gott ihnen den Geist gibt, was soll ich denn dann tun? Petrus sagt, soll ich zu Gott Nein sagen? Ja. Geht ja nicht. Wenn Gott einer Person den Geist gibt, was soll ich denn tun? Wir sehen das ja auch bei Israel in der Wüste. Mose soll 70 Männer als Älteste aussondern und von seinem Geist auf ihnen legen und so, damit sie Richter mit ihm sein und so. Und dann kamen sie, wurden zu ihm versammelt, aber ich glaube 2 haben gefehlt. Die wollten nicht. Und im Lager, wo sie waren, kam der Geist über sie und sie fingen an zu weissagen und so. Und sie, die kommen dann zu Mose, die anderen sagen, hey, du Mose, da hinten sind die anderen zwei. Die weissagen da hinten. Die rennen da im Kreis, da ist der Geist Gottes auf ihnen. Und gesagt, dann holen sie mal her. Versteht ihr? Wen Gott seinen Geist gibt, wen Gott beruft, wen Gott auserwählt, das können wir uns nicht aussuchen. Ja? Du kannst dir deine Freunde aussuchen, aber nicht die Familie Gottes. Ja, also gewöhn dich schon mal an mich, du wirst mich die ganze Ewigkeit sehen. Also wenn du hier schon 10 Jahre Probleme hast, dann kann die Ewigkeit für dich sehr lange werden. Ja, dann hast du echt ein Problem. Aber wir sehen hier, da kommt der Ruf von den Heiden, von Menschen, mit denen er vom Gesetz her gar keine Gemeinschaft haben durfte. Aber Gott zeigt ihm, pass mir auf, hier ist ein neuer Bund, hier ist eine Veränderung. Ja, hier erfüllen sich Verheißungen. Verheißungen, die für die Endzeit Gültigkeit haben. Ja, ist alles Paletti, ist alles vorbereitet, geh mit. Und während er predigt, fällt der Heilige Geist, das werde ich auch sehr gerne erleben. Ja. Stellt euch mal vor, Kenia, so 500 Leute vor mir. Dann erleben wir beide eine Überraschung. Ich werde sterben vor Angst, wenn ich die sehe. Und während ich predige, fällt der Heilige Geist und die fangen an zu weissagen, in Sprachen zu reden, erleben Heilungen, Zeichen und Wunder. Dann stehe ich wahrscheinlich an und noch auf der Bühne und renne im Kreis und sage, Herr, was ist denn hier los? Hilfe! Ist das hier schon noch koscher? So hat die Erweckung in Indonesien begonnen. Wenn ihr das Buch von Meldari gelesen habt, ja, Sturmwind in Indonesien oder so ähnlich, in einer anglikanischen Kirche, die haben da in Indonesien gebetet um Erweckung. Und eines Tages kam sie in einer anglikanischen Kirche. Und Gott sagt uns ja nie, wann er was tut, ne? Das ist ja das Problem. So, sie hatten da Gottesdienst. Und plötzlich fällt die ganze Gemeinde irgendwie auf die Knie und fangen an, da in neuen Sprachen zu reden. Das haben die gar nicht gelehrt. Das war eine anglikanische Kirche, war ja keine Pfingstgemeinde. Und die fangen da an, in Sprachen zu reden. Und die Ältesten, die sind da im Kreis gelaufen um den Altar davor. Was ist denn hier los? Aha. Und dann war noch eine Feuersäule über der Gemeinde. Eine meterhohe Feuersäule. Und die Leute rundum sind alle gelaufen in die Kirche rein. Was ist denn da los? Das war der Beginn einer Erweckung, die, glaube ich, 30 Jahre angedauert hat. Und die das Land Indonesien verändert hat. Halleluja. Geschwister, das sind Dinge, die passiert sind und Dinge, die ich erwarte. Die Erweckung hier wird genau gleich. Die wird in einem Augenblick wird sie anfangen. Und es wird keine Person, kein Mensch wird hier ein Lob kriegen für das, was Gott hier tut. Kein Mensch wird in dieser kommenden Erweckung in Vorarlberg im Mittelpunkt stehen. Davon bin ich überzeugt. Das wird Gottes souveränes Wirken sein. Das Einzige, was wir tun können, ist, Herr, sende mich, hier bin ich. Gebrauche mich! Gebrauche mich! Ja? Also, lasst uns mit Jesus gehen. Dieses Herz eines Domas hat gesagt, lass uns mit ihm gehen und lass uns mit ihm sterben. So eine depressive Grundhaltung. Ne? Also er sah keine Chance, da aus der Sache lebend rauszukommen. Aber er war bereit, mit Jesus in den Tod zu gehen. Wir wissen aber, dass er das nicht musste. Ne? Ja. Und dann natürlich auf die andere Seite des Sees zweimal zwei völlig unterschiedliche Ergebnisse. Einmal wurde nur eine Person gerettet und sonst passierte gar nichts. Das andere Mal, alle Kranken wurden geheilt. Alle Kranken. Wow. Und das wird auch in Vorarlberg passieren. Hier in Vorarlberg wird der Schwerpunkt der Erweckung auf Heilung sein. Halleluja. Auf Heilung. Ja. Und Befreiung, ja, das ist dann unser Dienst als Gemeinde. Der Befreiungsdienst wird sehr stark bei uns sein. Da sind wir mit dabei. Und dann Petrus, geh zu den Heiden, geh mit ihnen, ich habe sie geschickt. Später hatte er auch die Offenbarung aus dem Alten Testament, dass das wahr ist, also der Geist und das Wort kamen zusammen, die widersprechen sich nie. Der Geist Gottes und das Wort Gottes widersprechen sich nie. Das ist eine Einheit. Ja. Und während Petrus redet, fiel der Geist und dann hat er den Befehl gegeben, die werden jetzt alle getauft. Der hat mit denen gar nicht diskutiert. Habt ihr das schon mal gelesen? Er befahl sie zu taufen. Er stellt davor. Also in der Urgemeinde, wo wir ja immer hinwollen, wir wollen ja in die Urgemeinde. Petrus sagt, taufen und zwar sofort ab in den Pool. Paulus sagt, ich ermahne euch aber. Das sind andere Töne, oder? Bei uns, ja, könntest du bitte, denk mal drüber nach, frag mal den Herrn, was du tun sollst. Steht zwar da, dass du es tun sollst, aber frag mal den Herrn, wie das jetzt, ja, Geschwister, dieses Herz eines Thomas, ja, lebe ich, so sterbe ich, egal was. Ich gehöre dem Herrn. Amen. Ich gehöre dem Herrn. Und wenn diese Einstellung in deinem Herzen ist, dann ist alles möglich. Und dann hast du ein Problem. Das Problem ist nämlich, Herr, was soll ich tun? Und der Herr sagt dir, was du tun sollst. Und jetzt musst du es auch tun. Sonst hast du nämlich ein Problem. Dein Gewissen klagt dich an, dass du nicht gehorsam bist. Und wenn dein Gewissen dich anklagt, dass du nicht gehorsam bist, dann kannst du nicht mehr mit Freimütigkeit in die Gegenwart Gottes treten. Kannst du nicht. Du bist ungehorsam. Und du weißt es, dass du ungehorsam bist. Und da kannst du nicht mehr vor Gott erscheinen und sagen, Herr, hier bin ich, lass uns Gemeinschaft sagen. Und der Herr sagt, ja, toll, ich bin 500 Kilometer weit weg, wo bist denn du? Versteht ihr, was ich meine? Wenn du nicht da bist, wo du sein solltest, hast du ein echtes Problem. Ich kann nicht sagen, Gott hat einmal zu mir gesagt, Guatemala, könnte ich ein Buch drüber schreiben. Konnte ich auch nicht aus. Ich wusste, Gott hat geredet. Da gab es gar keine Diskussion, war das jetzt Gott oder war das nicht. Er war es. Das war so klar, aber es war nur die Frage, will ich jetzt. Aber ich flog nach Guatemala das erste Mal am Flughafen. Da hat Gott auch mich von einer Person zur anderen weitergereicht. Ja, das war wirklich interessant. Und dann kam ich in Guatemala an, legte mich schlafen, stand am nächsten Tag auf und machte meine Gebetszeit. Und ich hatte so einen Schrecken gekriegt. Jesus war da. Echt? Ich bin tausende von Kilometern weg und Jesus ist da. Wow. Also da habe ich echt geguckt. Wow. Ja, aber ich meine, da war ich 3 Jahre gläubig oder 4. Ja. Lasst uns mit Jesus gehen. Und wenn Jesus sagt, geh dorthin, tu das, geh zu dieser Person, bete für diese Person. Wenn du so einen Gedanken hast, besuch jemanden, bete für jemanden, dann tu es. Dann tu es. Ja. Und du weißt nie, wo es mit Jesus auf diesem Weg hingeht. Du weißt nie, was auf diesem Weg passiert und du weißt nicht, was als Endergebnis rauskommt. Du kannst die Erweckung in einem Dorf erleben, weil du irgendeine Person triffst, wo du so sagst, Mann, oh Mann, was will ich denn mit der? Du kannst einen Befreiungsdienst erleben, nachdem du fast vorher auf dem Weg dahin am Sterben warst. Ja, Jesus, also Satan lässt dich doch nicht an einen Ort gehen, wo er weiß, dass er verliert. Dass er Land verliert. Da macht er doch was dagegen. Ja. Es kann sein, dass du an einen Ort geführt wirst und da passieren auch interessante Dinge und am Schluss erlebst du Heilungen ohne Ende. Alles wird geheilt, also richtig zack, 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 zack. Oder du erlebst, dass du das Zeugnis gibst, dass du von Jesus erzählst und der Heilige Geist fällt auf die Personen, mit denen du redest und du hast noch gar nichts getan. Du bist mit deiner Predigt noch gar nicht fertig. Der Aufruf zur Bekehrung war noch gar nicht da. Ich habe für die ja noch gar nicht um die Geistestaufe gebetet. Wieso kriegen die? Ich habe ihnen auch noch gar nicht erklärt, dass es eine Gabe der Weissagung gibt. Wieso können die weissagen? Versteht ihr, was ich meine? Du weißt nie, was passiert, wenn du mit Jesus gehst. Alles, was wir brauchen, ist ein offenes Herz und die Einstellung, Herr, Egal was passiert, ich bin dabei. Egal was es mich kostet, ich bin dabei. Wenn du klar zu mir redest, mache ich alles. Es muss nur ein klares Reden Gottes sein. Und dann mache ich mich auf den Weg. Auch wenn ich dann zurückkomme und vielleicht gar nicht weiß, warum ich jetzt gegangen bin. Ja? Warum war ich 5-mal in Bosnien? Warum gehe ich jetzt das 2. Mal nach Kenia? Ja? Also Mazedonien wusste ich, warum ich dort war. Mazedonien, Albanien, das war mein Abschlusstest beim Herrn. Das war klar. Und den habe ich anscheinend positiv bestanden. Aber wenn wir diese Einstellungen des Thomas haben, dann ist das Leben ein Abenteuer, auch wenn du kein Abenteurer bist. Dann wird das Leben zum Abenteuer, auch wenn du gar nicht die Ressourcen hast. Ja? Ich kann keine Sprachen, ich habe kein Geld, ich habe ein kaputtes Auto, ich habe was weiß ich. Und trotzdem sendet der Herr mich in die Nationen. Und ich durfte herrliche Dinge erleben. Und wenn ich hinterher dann zu Hause war, nachgedacht habe, was ich eigentlich getan habe, habe ich die Krise gekriegt. Du bist verrückt, Franz. Was machst du? Hey, aber das Leben mit Jesus ist super. Das ist wirklich super. Und für mich ist dieser Umzug jetzt nach Novels, so, das bringe ich jetzt noch so zum Abschluss, so ein mit Jesus gehen. Ich ziehe nicht einfach nur in eine neue Wohnung. Für mich ist das, dass wir jetzt nach Novels gehen, dass wir da umziehen und wir wieder in diesen Ortsteil zurückkommen, wo wir am Anfang ja waren. Für mich ist das so mit Jesus. Geh da jetzt hin. Und wir wissen nicht, was jetzt als Gemeinde passiert. Und es kann sein, dass wir Gegenwind kriegen. Es kann sein, dass das Wasser ins Boot kommt. Es kann sein, dass Jesus schläft und wir den Eindruck haben, der antwortet nicht auf unsere Gebete. Ja? Und es kann sein, dass Jesus in unsere Nähe kommt und wir erkennen ihn zuerst gar nicht. Ja? Und wir wissen nicht, was jetzt in Novels dieses Jahr noch passiert. Wir haben keine Ahnung. Aber vielleicht wartet ein Gerasena in Novels auf uns. Vielleicht warten die Heilungswunder von Genesaret auf uns. Vielleicht wartet die samaritanische Frau auf uns, durch die wir Erweckung in diesem Dorf erleben. Oder vielleicht wartet der Ruf eines Heiden auf uns, der sagt, du Franz, komm mal in mein Haus, ich habe hier 20 Leute, erklär ihnen mal das Evangelium und der Heilige Geist fällt in Erweckung. Wir wissen es nicht, was passiert. Versteht ihr? Lasst uns mit Jesus gehen. Und dieses nach Novels ziehen ist für mich so, Jesus geht voran, er sagt, geh dahin. Und ich habe diese Wohnung ja gekriegt, ohne dass ich sie gesucht habe. Die hat Gott mir einfach auf dem Tablett präsentiert. Und so, wir gehen in ein interessantes Jahr hinein, wir gehen interessanten Zeiten entgegen. Lasst uns nicht schockiert sein, wenn Dinge geschehen, die nicht gut sind. Der Herr ist mit uns. Wir sind in seinem Willen, wir gehen den Weg mit ihm, ja. Und wenn wir dieses Herz eines Thomas haben, dann werden wir ein Segen für andere sein. Und wenn wir ein Segen für andere sind, dann sind wir doch selber auch gesegnet. Halleluja. Gott ist gut. Amen. Amen. Der Herr segne euch.